Guten Morgen. Ja, da ein bisschen Echo kam schon. Ich war schon lange nicht mehr bei euch, aber ich habe euch wiedererkannt. Ich freue mich außerordentlich, dass ich wieder hier sein kann. Barmbek, das ist immer nicht so weit, nur auf die andere Seite der Alster. Und es ist auch immer so ein bisschen noch eine Reise in die Vergangenheit. Man sieht viele von den Leuten, die man schon in der Pfadi-Gruppe hatte. Ich möchte heute mit euch nachdenken über einen Text der Bibel, genauer genommen nachdenken über eine Person aus der Bibel, über die ich mich gefragt habe, inwiefern ich etwas daraus lernen kann oder mir auch wünsche, so eine Biografie zu haben. Ich gebe euch mal ein paar Eckdaten, dann sage ich euch, wer das ist. Die Aufgabe, die diese Person hatte, war keine leichte Aufgabe. Da hatte sich einer entschlossen, ganz für die Sache Jesu sich einzusetzen. Das beeindruckt mich schon mal. Jemand, der sagt, ich möchte voll und ganz für Jesus da sein. Er hatte auch die Beauftragung der Gemeinde hinter sich. Er hatte eine sehr gute Ausbildung genossen. Wir würden sagen, bei einem der besten Mentoren, bei Paulus selber. Und man mutmaßt, dass er in dem Jahr geboren wurde, als Jesus seinen Dienst antrat. Im Jahr 45 nach Christus war er zum Glauben gekommen. Man kann sagen, wohl so bei einer Evangelisation. Der Paulus war in einer Stadt mit Namen Lystra. Da hat er gepredigt, hat das Evangelium erklärt. Und dieser junge Mann, der war davon angetan. Der sagte, ich will Jesus nachfolgen. Sein Vater war ein wohlhabender Grieche. Ob er gläubig war, wissen wir nicht. Seine Mutter war jüdisch, seine Oma auch. Und es geht nicht gleich los. Also er geht wahrscheinlich von dieser Evangelisation oder Vortragsreihe nach Hause, ganz erfüllt mit diesem Entschluss, ich will für Jesus was tun. Aber 5 Jahre gehen ins Land. 5 Jahre wahrscheinlich Schule, Alltag, Familie, das Leben. 5 Jahre lang, aber auch eben dieser wichtige Abschnitt in seinem Leben, wo er beweist, dass dieser Glaube, an den er gekommen ist, den er gefunden hat, dass dieser Glaube sich in diesem Alltag bewähren kann. Und nach 5 Jahren kommt Paulus wieder durch sein Dorf, durch seine Stadt. Und dieses Mal, wir wissen nicht, was Paulus gesagt hat, aber diesmal sagt er, ich bin bereit, ich komme mit, ich will das lernen, ich will auch das tun, was du machst. Und die Gemeinde bestätigt das, sie sagt, er ist bereit, er kann mitkommen. Timotheus wird zum Mitarbeiter des Apostels Paulus. Manche von euch haben innerlich schon A und B zusammengezählt und sich gedacht, Mensch, auf wen will er hinaus? Die nächsten 15 bis 20 Jahre lang arbeiten die beiden Seite an Seite, sie tragen manche Last gemeinsam, manche Frustration, manche Freude. Vieles davon zählt ja Paulus auf an anderen Stellen. Und es gibt einen Bibelkommentar, der ziemlich berechtigt fragt, die Frage stellt, ob Paulus alles so hätte ausrichten können, wie er es tat, ohne Timotheus an seiner Seite. Das sind so diese Menschen, die in der zweiten Reihe stehen, manchmal vielleicht auch ein bisschen im Schatten, was wir erst nachher uns bewusst machen, die unheimlich viel tragen. Die andere ertüchtigen, ihren Dienst erst in Vollmacht auszufüllen. Und nun nimmt Timotheus eine neue Aufgabe an. Zwischendurch hatte Paulus ihn auch schon mal hier und da hingeschickt, Missionen zu erfüllen, Briefe zu überbringen, Konflikte zu regeln. Und das ist auch keine leichte Aufgabe. Paulus ist nämlich nun in Gefangenschaft. Und das heißt, er, der in der zweiten Reihe stand, muss nachrücken. Das ist nicht leicht. Vielleicht kennt ihr das aus Situationen in eurem Leben, Arbeitsleben oder wie auch immer, auch in der Gemeinde leben, wo jemand sagt, Mensch, jetzt bist du lange genug hier gewesen, du hast es gelernt, jetzt machst du mal. Schwierig. Und das erste Kapitel des Briefes von Paulus an Timotheus, und das könnt ihr schon mal aufschlagen, der erste Brief an Timotheus, Paulus schreibt da an seinen Mitarbeiter, da merken wir schon in diesem ersten Kapitel, dass das ganz schön kompliziert ist. Die Aufgabe, die er hier bekommen hat, die ist keine leichte. Das ist keine Kuschelgemeinde, sondern das ist eine Gemeinde, die bedroht wird. Da hören wir gleich schon am Anfang von Irrlehrern, also Leuten, die falsche Lehren einbringen. Wir hören von Besserwissern. Leute, die meinen, aus Nebenschauplätzen Hauptkriegsschauplätze zu machen, das kennen wir auch. Und wir hören von Heuchlern. Das sind also die Leute, die sehr fromm sind, ohne es zu sein. Also wie fühlen wir uns in so einer Situation? Wir werden in eine Verantwortung hineingestoßen und der müssen wir jetzt gerecht werden. Wir denken vielleicht, das können wir nicht. Dann sind wir da vorne. Und sind wir auf einmal diejenigen, die Fragen beantworten müssen? Das kann im Job sein, das kann aber auch in der Gemeinde sein. Aber ich hoffe auf der anderen Seite, dass uns allein diese Erkenntnis schon mal dazu bringt, dass irgendwann dieser Moment kommt. Irgendwann kommt der Moment, wo auch wir in die erste Reihe treten. Und es ist besser, wenn wir sagen, ich bin bereit. Und manche zögern eben und warten auf diesen Moment, weil sie ganz genau wissen, in dem Moment, wo ich sage, ich bin bereit, hat Gott auch eine Aufgabe für mich. Also was bereitet uns am besten vor auf solche schwierigen Aufgaben? Überhaupt auf solche Dienste im Leben? Man könnte natürlich einfach sagen, der Appell an unsere Fähigkeiten. Paulus hätte sagen können, Timotheus, du bist ein klasse Mann, ich habe dich ausgebildet, ich weiß, was du drauf hast, du kannst das. Klopf auf die Schulter. Man könnte auch einfach nur in gut preußischer Manier dann an die Pflichten appellieren und so sagen, Mensch, so, Soldat, ab in die erste Reihe, du kannst das, das ist dein Befehl, Marschordnung. Wat mut, dat mut. Ich kenne das ja, wenn ich viele von in der Gemeinde besuche, die aus anderen Kulturkreisen stammen. Wenn ich dann frage, wie geht's, dann kriege ich meistens die Antwort, muss ja, ne? Muss ja. Ich weiß bis heute nicht, was sie damit eigentlich sagen wollen, aber ob das heißt gut oder schlecht, das heißt eben nur, muss ja, ist Pflicht, ne? Irgendwie muss es ja gehen. Das ist meine Mutter, die hat immer gesagt, das Wetter ist so schlecht, dann lieber gar kein Wetter. Ne? Und dieser Timotheus hat nur die Aufgabe, die Gemeinde in Ephesus beim Evangelium zu halten, die bedroht scheint von allerlei Kräften, die an ihr ziehen und zerren. Also motiviert Paulus seinen Mitarbeiter von Anfang an, er motiviert, und das interessiert mich. Wie motiviert er Leute für die Mitarbeit zu motivieren? Das ist der eigentliche Schlüssel. Er tut das, indem er den Sinn dessen, was er dort ausrichten soll, ihm vor Augen führt, ihm das Ziel gibt. Und Luther übersetzt es mit diesem alten Begriff die Hauptsumme. Steht da nicht so? Eigentlich steht dort, die Elberfelder hat es auch ein bisschen anders, ein bisschen näher am Urtext übersetzt, da steht das Endziel, also das Ziel, worauf es alles hinausläuft. Die Absicht. Warum machst du das? Denn immer wenn Dinge schwer werden, wir kennen das in der Gemeinde, wenn wir in irgendeiner Arbeit sind, auch aus dem Berufsleben, wenn wir wirklich in der Krise sind, und dann stellen wir uns die Sinnfragen. Ja? Warum mache ich das eigentlich? Jeder, der schon mal einen längeren Volkslauf mitgemacht hat oder einen Marathon, der weiß, bei Kilometer so und so viel kommt die Sinnfrage. Da stellt sich, warum bin ich eigentlich so ein Idiot und renne das hier eigentlich? Ich könnte zu Hause sitzen und Fernsehen gucken. Die Sinnfrage kommt da. Wir müssen wissen, warum wir etwas tun. Und Paulus hat einen ganz starken Satz. Und den möchte ich mit euch heute näher betrachten. Der ist so stark, dass er mich selber getroffen hat. Das ist ungefähr ein Jahr her. Da wollten wir uns als Hauskreis mit einem der Hauskreise in der Gemeinde treffen. Wir wollten, ich glaube, für den Weihnachtsbazar irgendwas praktisch basteln. In der Werkstatt von einem, der eine Schreinerei hat. Und wir waren zu zweit, der Schreiner und ich. Und es hat uns nicht gegrämt, wir haben da so schön gebastelt. Und so, da habe ich gesagt, komm, lass uns noch ein bisschen Bibeltext lesen. Und wie das so manchmal ist, ich war gar nicht vorbereitet, aber ich dachte, ach, schlägst du mal schön was auf. Ich gucke da rum und ich lese diesen Text. Und wir beide waren so fasziniert von diesem einen Vers. Und jetzt müsst ihr natürlich wissen, welcher Vers das ist. In Vers 5 steht er, von 1. Timotheus 1. Da steht das Endziel der Weisung. Das, worauf es alles hinausläuft, was der Sache den Sinn gibt, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und ich fand, das ist eine unheimlich starke Aussage. Ich weiß auch gar nicht, warum ich immer drüber gelesen habe. War es für mich einfach ein frommer Schnack oder eine Selbstverständlichkeit? Aber mir wurde wieder bewusst, in dem Moment, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Was würden wir antworten? Timotheus wird gesagt hier von Paulus, das Ziel, warum du das alles machst, ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist nicht unpraktisch. In seinem Brief ist Paulus überhaupt nicht unpraktisch. Der wird sehr praktisch, er geht genau auf die einzelnen und detaillierten Probleme in dieser Gemeinde ein. Aber bevor Paulus diese ganzen Ermahnungen gibt, die ganzen väterlichen Ratschläge, die ganzen Tipps, die er so aus einem Werkzeugkasten hervorzaubert, bevor er all das macht, was man so als väterlicher Ratgeber tut, sagt er, warum machst du das? Was wollen wir erreichen? Wovon träumen wir? Was ist unsere Vision? Er sagt, meine Vision, weswegen ich Leute unterweise, warum ich dich damals in Lystra unterwiesen habe, ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist ein starker Satz. Manchen reicht das nun, dass sie sich sagen, okay, Liebe, super, hört sich immer gut an, kannst in jedes Rockkonzert gehen, love is all you need, super. Harmonie, Peace, alles, was wir brauchen. Meistens aber sehr unkonkret und jeder versteht darunter, dass was er darunter versteht, das ist so eine Art Klotzwort geworden. Ne? Also das machen wir ja für die Liebe. So ein Totschlagargument. Mit Liebe lässt sich auch prima fast jeder moralische Fehltritt begründen. Ich liebte das Geld. Und damit das nicht geschieht, damit Paulus hier nicht einfach einstimmt in so I love you all Phraseologie, indem er nicht einfach nur sagt, Mensch, ja, wir müssen uns alle nur lieb haben, macht er es konkret und er definiert gleichzeitig, und das habe ich, deswegen habe ich diese Predigt, die drei Quellen überschrieben, woraus sich diese Liebe, die er meint, nährt. Und ihr erinnert euch, was er sagt. Drei Dinge nennt er. Ein reines Herz, ein gutes Gewissen und einen ungeheuchelten Glauben. Die möchte ich mit euch nochmal betrachten. Man muss sich natürlich fragen, aha, wenn daher die Liebe rührt, die für Paulus das ist, worauf es alles hinausläuft und worauf es ankommt, was bedeutet das dann genau? Also muss ich erstmal fragen, was bedeutet ein reines Herz zu haben? Also bedeutet das, dass wir früher gebetet haben, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme? An wen denkt ihr überhaupt, wenn ihr den Begriff hört, ein reines Herz haben? An wen denkt ihr dann? An euch selber? Also viele denken an Kinder, ne? Jedenfalls die keine haben. Und wir denken an Leute, wo wir sagen, das ist so, die sind ehrlich. Ein reines Herz, Unschuld sind so Begriffe. Vielleicht auch so ein 5% Naivität dabei, passt auch ganz gut zu einem reinen Herzen. So, aber was genau ist das denn, ein reines Herz? Wir verbinden ja allerlei damit heute, mit Herzen wird allerlei verbunden. Ne? Also Valentinstag, alles voller Herzen. Aber im Neuen Testament bedeutet Herz mehr als das, was wir heute mit Romantik verbinden. Ich habe eine schöne Definition gefunden, da sagt jemand in einem Kommentar, für das Neue Testament ist das Herz die eine zentrale Stelle im Menschen, an die Gott sich wendet. Fand ich schön zusammengefasst. Die eine zentrale Stelle, an die Gott sich wendet. Also für Computerfreaks das Interface. Ja? Da wendet sich Gott dran, da spricht er zu. Da müssen wir auf Empfang stellen. Das heißt also, für das Neue Testament ist in dem Herzen sind da nicht nur Gefühle drin. Das ist eine Erfindung der Neuzeit. Wir haben ja in der Neuzeit haben wir gesagt, Kopf, Herz. Ne? Früher war alles Herz. Manchmal sogar noch Niere, wenn wir die Psalmen lesen. Und Kopf, ja, Kopf war nicht so wichtig, deswegen konnte man die Leute auch leichter ihres Kopfes entledigen wahrscheinlich. Also, heute wissen wir aber alles neuronal und im Kopf. Im Neuen Testament ist sowohl das Fühlen als auch das Denken und das Wollen alles im Herzen drin. Die eine Stelle an Gott, die Gott sich wendet. Also das Steuerzentrum des Menschen im Neuen Testament ist das Herz. Nochmal die Frage, wie bekomme ich ein reines Herz? Wie bekomme ich ein reines Herz? Muss man jetzt mal fragen. Ich habe das so versucht herauszufinden, ich habe einfach nochmal den Begriff, ich hätte jetzt fast gesagt gegoogelt, aber ich meine in der Bibel gegoogelt, also geguckt, wo in der Bibel kommt der Begriff vor. Der kommt einige Male vor. Einmal zum Beispiel sagt Salomo etwas frustriert, so in seiner depressiven Phase, wahrscheinlich haben wir ja alle mal so eine kleine ernüchternde Verstimmung, da sagt Salomo in Sprüche 20, und ich höre Salomo, den alten Salomo, oder vielleicht ein bisschen bräsig auf seinem Thron sitzen, er hat alles, was man im Leben hat, er hat alles erreicht, er ist so ein bisschen schlecht drauf. Er ist der Pate. Ne? Er sitzt da wie der Pate, wie so Mafiosi und sagt, Sprüche 20, sagt er, wer kann schon behaupten, ein reines Herz zu haben? Liegt auf der Hand. Also wer kann schon behaupten, ein reines? Also ein bisschen so nach dem Motto, ah, habe ich bei euch jetzt auch so gespürt, als ich jetzt gefragt habe, wie bekommt man ein reines Herz? Und ihr innerlich gesagt habt, ah, ein reines Herz, wer kann schon behaupten, ein reines Herz zu haben? Auf der anderen Seite habe ich auch ganz andere Texte gefunden, zum Beispiel, wenn wir zu Jesus gehen, in die Bergpredigt, die Seligpreisung. Selig sind, die ein reines Herz haben. Das ist nicht so der gute Satz, wenn wir als nächstes sagen, ah, wer kann schon sagen, ein reines Herz zu haben. Abgehakt. Ein bisschen daneben. Aber es gibt noch zwei Texte, die mir weiterhelfen. Der eine ist von David. David kennt nämlich den Unterschied. David, als er den größten Fehltritt seines Lebens gemacht hat, das war übrigens ein moralischer Fehltritt, ne? Einmal so ein bisschen die Augen zu viel wandern lassen und schon was passiert. Vor allen Dingen hing da noch ein Mord dran, weil er den Ehemann entledigen musste, das war ja also keine kleine Nummer. Als das passiert ist und er macht sich klar, dass er kein reines Herz hat, da betet er zu Gott. Psalm 51, der Bußpsalm. Ein Psalm, wenn man das Gefühl hat, man ist mit Gott im Unrein, dann nimmt man sich einfach, und man hat keine Worte, dann nimmt man einfach diesen Psalm und betet den mit. Und da sagt er, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist, einen beständigen Geist. Auch ein starker Satz der Bibel. Der ist stark, weil er hier ein Wort benutzt, was nur Gott vorbehalten ist. Erschaffen. Ja, die Theologen, die lehren uns, dass das erste Verb, was in der Bibel überhaupt benutzt wird, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieses Schaffen, das ist nicht das schwäbische Schaffe, Schaffe. Ja? Die schaffen ja alles da. Irgendwie immer. Schaffen ist ein Verb für alles, was irgendwie gemacht werden kann. Aber in der Bibel ist das Wort schaffen, schöpfen, nur Gott vorbehalten. Wenn du weißt, dieses Wort kommt davor, dann heißt das, Mensch kann das nicht machen. So schöpferisch, so kreativ er in unserer Sicht auch handelt. Aber Bara ist das Wort, was Gott vorbehalten ist. Und genau das benutzt David hier und sagt, erschaffe in mir Gott ein reines Herz. Er sagt damit, das, was hier passieren muss, das ist göttliches Schöpfungshandeln. Da muss Gott ran. Das kann ich aus eigener Kraft nicht schaffen. Da kann ich nicht einfach rumputzen und mein Herz sauber machen. Kann ich nicht einfach nur Worte benutzen. Da muss Gott eingreifen in mein Leben. Er muss mir ein neues Herz erschaffen. Und er macht es. Wenn wir jetzt wieder den großen Sprung machen von David hin ins Neue Testament, dann haben wir da eine große Predigt vom Petrus bei dem Apostelkonzil, wo sie alle zusammensitzen und verhackstücken, was soll denn jetzt nun gelten und wie sollen die Regeln in der Gemeinde sein, vor allen Dingen, wie integrieren wir die Leute aus dem Nichtjudentum. Und da sagt er, der Petrus, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, also den Heiden, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Also Petrus sagt, das, was David damals erlebt hat, und er hat es erlebt, das haben andere auch erlebt. Er sagt also, das passiert. Menschen bekommen ein reines Herz. Damit will Paulus sagen, wenn er also von einem reinen Herz spricht, das ist keine intellektuelle Leistung oder Anstrengungsleistung, die Timotheus da schafft. Sondern das ist das Eingreifen Gottes. Es ist eine Herzoperation, die Gott selber an uns vornehmen will. Und die kommt aus nichts anderem als aus der Beziehung, die wir zu ihm haben. Ein reines Herz geben wir uns nicht selber, aber wir bekommen es geschenkt. Das Einzige, was wir machen können, ist im Weg stehen, wenn Gott uns das schenken will. Und jetzt schlag doch mal Philipper 2 auf. Heute habe ich tatsächlich mal eine Predigt mitgebracht, wo ihr in der Bibel mal hier und da mitschlagen könnt. Ne? Philipper 2 hat auch Paulus geschrieben, aber nicht an Timotheus. Das Interessante ist aber, ich habe da einen Abschnitt gefunden, wo er an diese Gemeinde schreibt, aber er schreibt eigentlich über Timotheus. Er sagt uns etwas und ich fand das so passend, weil ich fast das Gefühl hatte, hier ist die Bestätigung dafür, dass Timotheus so ein Mensch mit einem reinen Herzen war. So stelle ich mir das vor. Und da stehen ein paar Worte, da sagte ich, habe ich gedacht, Mensch, wenn irgendein Mentor von mir, meinetwegen auch der Paulus, sowas mal über mich sagen würde, fände ich toll, wenn man sowas über mich sagen würde. Da steht, Kapitel 2, Vers 19 bis 22, ich hoffe im Vertrauen auf Jesus, den Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Ich möchte gerne erfahren, wie es um euch steht, damit auch mir das Herz leichter wird. Ich habe sonst niemand, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmern wird. Die anderen kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus Christus und seine Sache. Ihr wisst, wie bewährt er ist. Ihr habt selber erlebt, wie er sich mit mir zusammen für die gute Nachricht eingesetzt hat, so wie ein Sohn dem Vater zur Hand geht. Das ist eine starke Laudatio, das kann man nicht anders sagen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, wenn Paulus reines Herz meint, dann weiß er, warum er den Timotheus geschickt hat. Nun haben wir noch die zweite Quelle. Die zweite Quelle, haben wir gesagt, neben einem reines Herzen haben, ist ein gutes Gewissen haben. So, was meinen wir, wenn wir sagen heute ein gutes Gewissen? Ich habe ein gutes Gewissen. Wir meinen damit eigentlich, ich war es nicht. Okay? So, das reicht uns ja als Definition von gutem Gewissen. Also ich war es nicht. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Beispiel aus dem Schulwesen hier. Das wird dir Freude machen. So, die alte Situation, Schulsituation, Deutschunterricht. Und der Schulrat kommt, um mal zu hospitieren. Mal gucken, was der Lehrer und was die Kinder so drauf haben. Kann sich natürlich nicht beherrschen, muss dann zwischendurch auch mal eine Frage stellen. Und er fragt den kleinen Maxen da, sagt, Max, Was kannst du mir über den zerbrochenen Krug sagen? Na, Max, der zuckt zusammen und sagt, also ehrlich, ich war es nicht. Und da guckt der Schulrat natürlich gleich den Lehrer an und sagt, was sagen Sie jetzt dazu? Er sagt, naja, der Max, der macht ja schon mal Dummheiten, aber Lügen tut er nie. Wenn er sagt, er war es nicht, dann war der das auch nicht. Ne? Der Schulrat ist völlig fertig, rennt gleich zum Rektor. Erzählt ihm die Geschichte und der Rektor, meine Herren, also das gibt ein schlechtes Licht auf unsere Schule, das wollen wir nicht. Wir ersetzen den Krug sofort, ich bezahle Ihnen den auch. Ne? Ja, da ist er fertig mit der Schule und er geht natürlich gleich zum Staatssekretär oder wie das ist im Kultusministerium, erzählt ihm diese Geschichte. Und der Staatssekretär, der sitzt da ja ganz, hört sich das an und sagt, wissen Sie was, der Rektor war es. Sonst hätte er Ihnen nicht Geld geboten dafür. Das heißt, wir haben eine ganze Kette von Leuten, die alle ein reines Gewissen haben. So definieren wir ein reines Gewissen. Die haben nichts Verwerfliches getan. Ist das denn für Paulus, meint er das damit? Ein reines Gewissen haben war, wenn du sagen kannst, ich war es nicht. Ist das nur diese kleine Stimme im Ohr, die immer sagt, tu dieses, tu jenes nicht? Auch hier habe ich eine tolle Definition gefunden. Bei dem Herzen war das, ne, diese zentrale Instanz, wo Gott andockt. Hier wird gesagt, das Gewissen ist für Paulus das erkennende und handelnde Selbstbewusstsein. Bisschen abstrakt, ne? Das erkennende und handelnde Selbstbewusstsein. Aber was will Paulus damit sagen? Beziehungsweise die Definition will sagen, die Tatsache, dass wir Menschen über das, was wir tun, nachdenken können. Dass wir überlegen können, wollen wir das jetzt tun oder wollen wir das nicht? Diese Fähigkeit überhaupt zu haben, dass wir nicht einfach nur Reizreaktionen haben, obwohl das ja auch manchmal passiert, aber die Fähigkeit, dass wir nachdenken können über unser Handeln, dass wir einen Willen haben, das ist das Gewissen. Nun, wie wir es auch definieren, wir stellen fest, wie beim reinen Herzen, also ein schlechtes Gewissen, da wissen wir, was mit anzufangen, das haben wir öfter. Ja, irgendwie, es gibt Menschen, die schlagen sich mit Schuldgefühlen rum, also mit einem schlechten Gewissen, die wissen noch nicht mal warum. Das scheint bei uns so angelegt zu sein, ist vielleicht auch typbedingt. Ihr erinnert euch sicherlich noch damals, wenn irgendjemand in der Schule Dummheiten gemacht hat und der Lehrer hat gerufen, wer war das? Und ihr habt ein schlechtes Gewissen gekriegt. Obwohl ihr wusstet, ihr war das gar nicht. Ne? Wir sind da, wenn man in der Lebensphase ist, wo ich jetzt bin, dann wird an einem ja gezerrt von allen Seiten. Die Gemeinde hat Erwartungen, die Familie hat Erwartungen, man selber hat vielleicht auch noch ein paar Wünsche, vielleicht hat man sogar noch Erwartungen an sich selber und in diesem Bermuda-Dreieck von Erwartungen ist man ständig geplagt von einem schlechten Gewissen, weil man natürlich auch hört, Mensch, du machst nicht genug für die Alten, du machst nicht genug für die Jugend, du machst nicht genug für die Familie, du solltest auch mal für dich selber was tun. Also ein schlechtes Gewissen, Mütter und Väter wissen, wovon ich rede. Aber hier steht eben, ein gutes Gewissen ist die Quelle, aus der die reine Liebe fließt. Eine davon. Ein gutes Gewissen bringt uns näher ans Ziel. Also müssen wir uns auch hier die Frage stellen, was bedeutet das denn, ein gutes Gewissen zu haben? Also erstmal, was falsch gelaufen ist in unserem Leben. Das ist christliche Botschaft. Daran können wir nichts mehr ändern, weil es ist schon gelaufen, aber wir können es loswerden. Das nennt man Vergebung. Ich will das ganz praktisch machen. Wenn ich in der Seelsorge bin, und ich habe das schon etliche Male erlebt, dass Leute sagen, wir müssen unter vier Augen reden. Ich hatte das im letzten Jahr jemand, der verstorben ist jetzt vor ein, zwei Monaten und der wollte noch sein Leben ordnen. Man merkte das, die Kräfte schwanden. Die Gemeinde kannte den schon gar nicht mehr, weil er seit zig Jahren nicht gekommen war. Aber irgendwo kam das Signal, ich würde doch noch gerne nochmal mit dem Prediger reden. Wir hatten auch eine gute Connection, weil er kannte meinen Vater oder Opa, das war ganz gut. Da hatte er gleich Vertrauen zu mir. Und dann hat er ausgepackt. Er hat mir gesagt, Mensch, was ich alles gemacht habe in diesen 30 Jahren, wo ich abgetaucht bin. Und er hat es nur angedeutet. und gesagt, meinst du, Gott kann mir vergeben? Das ist interessant, dass die Sünden, die wir tun, nicht uns nur an sich schon belasten, was schlimm genug ist, sondern sie nehmen uns noch den Glauben, dass Gott uns sie vergeben könnte. Das ist das Perfide daran. Und ich sage dann, Vergebung, das ist Gottes Spezialgebiet. Das ist seine Spezialität. Das kann er am besten. Sag, nimm mir doch mal ein Beispiel, was er nicht vergeben könnte. Was glaubst du denn, kannst du in diese Waagschale werfen, womit er nicht zurechtkommt? Wie klein ist denn Gott für dich? Naja, so hart habe ich es nicht gesagt. Durch die Blume. Ich habe gesagt, in der Bibel ist es einfach. Da steht, du bittest ihn um Vergebung und es ist das einzige Gebet mit einer Erhörungsgarantie. Und er sagt, wenn du ihn bittest, dann vergibt es dir. Ich glaube, das ist an der Sache kranken wir ganz oft in unserer Beziehung zu Gott. Dass wir es nicht ernst nehmen, dass es wirklich so meint. Und deswegen ist die steile These, die ich hier bringe in dieser Predigt, dass ein gutes Gewissen zu bekommen keine schwere Sache ist. Wir fühlen es nicht immer. Weil da war das auch so. Wir haben miteinander gebetet. Ich habe ihm zugesichert, die Vergebung, um die du gebeten hast, die hat stattgefunden. Das kann man, das ist biblisch. Und 4 Wochen später war ich da wieder und er sagt, meinst du, Gott hat wirklich vergeben, sollen wir nicht nochmal? Ne? Also in uns selber ist das ein bisschen was anderes. Aber eigentlich schenkt uns Gott dieses gute Gewissen mit ihm. Wenn wir die gute Angewohnheit haben, unseren Tag zu reflektieren, da wenn wir uns abends ins Bett legen oder kurz davor, wie auch immer, ich liege dann im Bett, dann reflektiere ich nochmal kurz. Und wenn das nur ein paar Sekunden sind, Mensch, was ist heute so gelaufen? Was ist auch schief gelaufen? Dann bitte ich Gott um Vergebung. Und dann ist das geklärt. Ungeachtet, ob ich das fühle oder nicht. Das heißt, wenn wir so leben in dieser Beziehung mit Gott, und das ist auch wieder eine Beziehungsfrage, dann dürfte unser schlechtes Gewissen immer nur maximal 24 Stunden alt sein. Das ist das Angebot, was wir haben. Und das, sagt Paulus, ist eine der Quellen, dass du andere lieben kannst. Weil du weißt, du bist mit Gott im Reinen. Er hat dir vergeben. Du praktizierst das. Und wenn das gestern nicht geklappt hat, dann eben heute. Dann bleibst du da an dem Ball. Das ist eine Beziehung. Das ist wie in einer Partnerschaft. Da muss man sich auch ständig vergeben. Aber Partnerschaften gelingen, wenn man dazu in der Lage ist. Wie bekommen wir ein gutes Gewissen? Und da gibt es auch einen schönen Text zu, im Hebräerbrief. Da steht, für die nachlesen wollen, Kapitel 9, Vers 14. Da ist von dem Blut Jesu Christi die Rede. Also geht wirklich da ans Eingemachte. Da steht, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, um wie viel mehr wird dieses Blut Christi unser Gewissen reinigen? Von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Also auch hier etwas, was Gott macht. Und als letztes erwähnt Paulus einen ungeheuchelten Glauben. Ne? Reines Herz, gutes Gewissen, ungeheuchelter Glaube. Also ich habe mich erstmal gefragt, was ist denn das für eine Formulierung? Ungeheuchelter Glaube. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber geheuchelter Glaube ist für mich Unglaube. Das würde ich ja gar nicht mehr als Glauben bezeichnen. Aber vielleicht ist das wieder so eine literarische Figur. Aber wir wissen das auch. Wir kennen uns ganz gut mit Heuchelei aus. Vor allen Dingen, wenn man in der Gemeinde groß geworden ist, dann wissen wir, dass die Gefahr da am größten ist, wo der Idealismus am höchsten ist. Also wo Leute ganz stark von was überzeugt sind, da neigen wir auch am ehesten dazu, dass wir diesen Schein auch wahren müssen um jeden Preis oder wollen. Und dass wir dann schon mal so tun, als ob alles im Lot ist, obwohl gar nichts im Lot ist. Das heißt, es ist nicht irgendwelche Leute, die Heuchler sind, sondern wenn wir ehrlich sind, die Gefahr, die kennen wir alle. Ich kenne das auch. Also wo ich das festgestellt habe, mal mit Schrecken bei mir, ist, dass mich jemand gebeten hat, dass ich für ihn beten soll. Kannst du dafür beten? Ich sage, natürlich mache ich das. Ich sage ja nicht, nö, mache ich nicht. Ne? Also sagt man, ja, ich bete dafür. Und dann ist das so zwischen Tür und Angel gewesen, ich habe es mir noch nicht notiert. Und diese Person besitzt doch glatt die Frechheit, mich Wochen nachher zu fragen, ob ich das auch gemacht habe. Ja? Und da stehst du da, als frommer Mensch, ne? So, und da habe ich natürlich gesagt, ja, natürlich habe ich dich in mein Gebet eingeschlossen und gleichzeitig wusste ich, das ist eine glatte Lüge. Das ist geheuchelt. Ich habe geheuchelt, dass ich wunder weiß, wie gebetet habe und ich hatte es einfach nur vergessen. Statt einfach ehrlich zu sein und zu sagen, Mensch, ist mir total durchgerutscht. Ist mir echt, tut mir leid. Wenn wir dann noch als Pastoren professionell in der Rolle sind, ist die Gefahr eben noch größer, weil das kannst du nicht zugeben. Aber passiert jedem Menschen. Ungeheuchelter Glaube ist hier eine der Quellen dafür, dass man im Reinen sein kann, dass man überhaupt lieben kann. Mein Papa hat mir mal eine Anekdote erzählt, er ist auch Pastor, jetzt im Ruhestand schon seit vielen Jahren. Und da habe ich gedacht, Mensch, da kann man sich eine Schnitte von abschneiden, aber ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht wie ich. Er war irgendwann in einem Gemeinderat oder Gemeindeausschuss, wie ihr auch sagt, Vorstandssitzung, wie auch immer, und da flogen richtig die Fetzen. Jetzt war wohl richtig schmutzige Wäsche gewaschen, das ging ganz schön zur Sache. Das war auch alles nicht so schön gelaufen. Und als sie dann so zum Ende kamen, das war auch alles noch nicht geklärt, da sagte auf einmal einer, der Gemeindeleiter war es wohl, so, und jetzt zum Abschluss betet Bruder Meier noch mit uns. Ne? Aber der Bruder Meier, der hatte die Galle noch hier sitzen. Ne? Und er war überhaupt nicht zum Beten in der Lage. Mein Papa hat gesagt, damals habe ich gesagt, der Bruder Meier, der betet jetzt nicht, der nimmt seine Tasche und geht nach Hause. Hat seine Tasche genommen, ist nach Hause gegangen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das so gut finden. Aber ich finde es auch ungeheuchelt. Ungeheuchelt heißt, dass wir unser Menschsein auch zeigen können. Dazu braucht es Zeit und dazu braucht es Beziehung zueinander, wenn wir uns kennen. Dann wissen wir, da tickt einer mal aus, aber wir kennen den. Der kann so sein. Und das hat was zu tun mit der Vision, die wir haben in unserer Gemeinde. Bei uns oder bei euch hoffentlich auch. Ob wir eine Gemeinde sein können, Diana hat das ja schon so schön gesagt, dass ihr euch hier wohlgefühlt habt und aufgenommen gefühlt. Das ist ein tolles Kompliment. Das hat mich richtig gefreut. Eine Gemeinde zu sein, wo man ehrlich sein kann. Wir haben hohe Ideale und wir müssen hohe Ideale haben. Das ist wichtig. Wir haben einen Glauben, der wirklich unser ganzes Leben angeht und die ganze Welt. Und doch müssen wir hier eine Gemeinschaft sein, wo einer sagen kann, pass mal auf, so und so ist das. Neulich beim Hausbesuch gehabt, hatte jemand den Mut und hat gesagt, weißt du was, ich bin seit 50 Jahren Adventist, aber vom Alkohol komme ich nicht los. Traut sich das nicht in der Gemeinde zu sagen. Hier müsste der Ort sein, in der Gemeinde, wo man sowas sagen kann und mitgetragen wird. Die Tatsache, dass viele es nicht machen und viele andere es vorheucheln, die sollte uns nicht davon abhalten, eine Gemeinde zu bauen, die man sagt, hier kann ich ehrlich sein, hier habe ich einen Schutzraum, wo ich weiß, da wird damit umgegangen. Das ist ein hohes Ideal, ein hohes Ziel. Auch Timotheus ist mir da ein Vorbild. In 2. Timotheus 1, Vers 5, also genau ein Kapitel nachher, gleiches Kapitel, gleiches Vers, da sagt Paulus, ich erinnere mich daran, dass dein Glaube ungeheuchelt war. Finde ich gut. Also kommen wir jetzt zum Schluss. Das ist eine Motivation hier. Sein Kompagnon, sein Mitarbeiter, den motiviert hier der Paulus. Er sagt, was ist das, warum wir es machen? Lass dich nicht, also wir machen es, um der Liebe willen, die wir zueinander erfahren wollen. Und die braucht Voraussetzungen. Die braucht ein reines Herz, das kann uns Gott schenken. Die brauchen gutes Gewissen, das schenkt uns Gott auch in der Vergebung. Die brauchen ungeheuchelten Glauben, das heißt, hier ist ein Schutzraum, dass wir nicht anderen etwas vorspielen. Und dann können wir uns auch mit den Irrlehrern und den Schwätzern rumschlagen, die es da auch gab. Die meisten von uns würden wahrscheinlich auf die Frage antworten, ja, was ist das Endziel, was ist die Hauptsumme der Weisung, der Unterweisung, der Verkündigung des Evangeliums? Sagen viele, ich will in den Himmel kommen. Das ist für Paulus auch eine reale Hoffnung. Aber eine richtige Motivation ist das nicht. Für ihn ist die richtige Motivation, dass wir den Himmel in die Menschen bekommen. Und er fragt, warum machen wir das, Timotheus? Warum nehmen wir diese ganze Ochsentour auf uns? Warum vermitteln wir diese Botschaft von Gott? Weil wir immer wieder die Liebe Gottes erleben. Und um nichts in der Welt wollen wir darauf verzichten. Und wir geben sie weiter. Timotheus erzählt diese Geschichte von Jesus, wie er sie auch erlebt hat. Und er bedeutet den Menschen, dass sie die gleiche Erfahrung machen können. Nämlich ein reines Herz zu haben. Ein gutes Gewissen. Einen ungeheuchelten Glauben. Ein echter Glaube, der nicht gespielt rüberkommt. Wenn diese Dinge da sind, sagt er, dann ist auch automatisch Liebe da. Das ist nämlich Liebe. Und zwar die, die Gott für uns vorgesehen hat, dass wir sie jetzt schon erfahren. Nicht erst später, schon jetzt. Amen.
Du, dessen Name heilig ist, dich beten wir an, o ewiger Gott. Das Lied wollen wir gemeinsam singen, das ist die Nummer 11 aus Leben aus der Quelle. Daraus singen wir die Strophe 1 bis 4.